Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Guten Tag, mein Name ist Matthias von Gersdorf. Wir sind hier auf der Leseinsel Religion und werden über ein Buch sprechen, das ist nagelneu. Und zwar, das Buch heißt Eine pastorale Revolution, 6 Zauberworte in der synodalen Debatte über die Familie. Das ist ein katholisches Thema, es ist eine Debatte über ein innerkatholisches Problem, und zwar der Umdeutung von Begriffen, die eigentlich Standard sind. Das Buch hat ein Vorwort von Weihbischof Athanasius Schneider, der das auch empfiehlt. Und der Autor ist ein Italiener, das ist eine Übersetzung aus dem Italienischen. Und ich sitze neben Herrn Tobias Groß-Bölting. Er hat das Buch lektoriert. So, der Autor konnte leider nicht gehen, er ist auch ziemlich krank, also er konnte nicht reisen und so, deshalb. Aber wir haben hier das Glück, dass Herr Groß-Bölting hierher gekommen ist und uns eigentlich auch sehr genau über dieses Buch berichten kann. Und zwar, das ist ein etwas sperriger Titel, eine pastorale Revolution. Was ist damit gemeint? Darum wird es gehen. Das heißt, was ist eigentlich das Ziel? Was ist das für eine Revolution, die man unter dem Deckmantel sozusagen, ich erzähle schon ein bisschen, worum es hier geht, unter dem Denkmantel einer pastoralen Initiative machen will. Und das ist eben diese Zauberworte, wie gesagt. Wir haben es eigentlich im Grunde genommen mit einer Dekonstruktion der Begriffe zu tun. Ja, von Begriffen, die eigentlich immer eine ganz klare Bedeutung hatten, wie eben Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Unterscheidung, Begleitung etc. Und diese Begriffe bekommen eine ganz neue Bedeutung eigentlich. Man versucht sie völlig umzudeuten oder beziehungsweise eine Bedeutung zu geben, die völlig flüssig ist, die sich irgendwie ständig im Wandel ist. Und das ist jetzt eben meine Frage. Ist das hier ein innerkirchliches Problem? Denn eigentlich, wir kennen eine solche Form der Umdeutung von Begriffen eigentlich aus der säkularen Ordnung, aus den gesellschaftspolitischen Debatten, wie zum Beispiel, wir hatten das jetzt, die sogenannte Ehe für alle, wo man sagt, okay, wir haben jetzt nicht mehr mit zu tun mit einer Ehe Mann und Frau, sondern Ehe ist eben, jeder kann eine Ehe abschließen. Selbst der Begriff Geschlecht wird auch als einem Perpetuum mobile verstanden, die Identität, Persönlichkeit etc. Das ist ja nicht sehr in der Mode, dass alles eigentlich eine fixierte Sein, eine fixierte Wahrheit, die ja gar nicht mehr existiert. Und diese ganzen Dinge werden eben umgedeutet oder noch schlimmer, eben sie werden als Begriffe, die ständig in Bewegung sind. Ist das jetzt in die katholische Kirche übergeschwappt oder wie soll man das jetzt einordnen?
Also für mein Dafürhalten ist das ein globaler Prozess, der auch in der Kirche Einzug gehalten hat. Und Guido Vignelli beschreibt es in erster Linie in seinen Auswirkungen auf die katholische Kirche, wie dort progressistische Kräfte versuchen, diese Begriffe dort einzuführen, um mit diesen eher säkularen Tools und Mitteln eine Veränderung der Inhalte zu bewirken in der alten Worthülle. Man könnte sagen, das ist also eine Revolution im Gewande der Ordnung, und konservative Leute lassen sich dadurch dann auch gerne blenden, weil eben die Ordnung gewahrt scheint, nur eben unter dieser formalen Oberfläche die Worte mit ganz anderen Begriffen aufgeladen werden. Und das beschreibt Guido Vignelli sehr eindringlich in diesem Buch, auf welchen Weg man sich da begibt. Also ich würde sagen, es ist eine Entwicklung, die aus der säkularen Welt herübergeschwappt ist, die auch schon natürlich frühzeitig von Theologen aufgegriffen wurde und dann hier weiterentwickelt wird.
Aber wenn ich hier einhaken darf, also wie Sie sagen, im Grunde unter dem Gewand der Ordnung, ja, könnte man sagen, es ist eine Revolution, eine Umwälzung der Begriffe im Rahmen einer Hermeneutik.
Ja, so würde ich das beschreiben.
Weil die Hermeneutik ist ja auch ein Modebegriff inzwischen, also nicht inzwischen, sondern seit den 70er Jahren mindestens. Ja, und da gibt's ja eben die Hermeneutik der Kontinuität, die Hermeneutik der Diskontinuität, und da gibt's eben verschiedene Parteien, die dann streiten. Karl Ratzinger bzw. Benedikt XVI. Redet ja immer ständig über die Hermeneutik der Kontinuität, dass sich Theologie entwickelt, obwohl man ja merkte, damals schon, ja, in den 70er, 80er Jahren, 90er Jahren, dass sich einfach die Begriffe ja schon geändert haben. Das heißt, ist schon dieser Begriff der Hermeneutik, liegt darin schon eigentlich eine Art Umdeutung dieser Begriffe? Oder wie würden Sie das sehen?
Naja, die Frage ist natürlich, ob diese, also die Hermeneutik wurzelt ja auch schon in, man könnte sagen, bei Hegel, und dann geht man vielleicht noch weiter zurück in den Nominalismus. Es hat letzten Endes auch christliche Ursprünge und sich dann aus diesem Kontext heraus verselbstständigt.
Und was ich zum Beispiel meine, wenn wir zum Beispiel die ganze Moraltheologie und die ganze Askese ist ja sehr stark geprägt worden im Konzil von Trient, eben von den ganzen Reformorden, Karmeliter, Karmeliterinnen, Johannes von Gott etc. etc. Und das war ja jahrhundertelang. Dieselben Begriffe werden ja heutzutage auch in der Seelsorge auch verwendet. Ja? Aber man merkt, dass sich dann diese Wörter kommen rüber mit einer anderen Bedeutung. No? Das ist jetzt, wenn man jetzt so sagen würde, mehr wie die psychologische Ebene des Problems. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel jetzt sage, okay, ich muss Enthaltsamkeit zum Beispiel, oder ich muss sagen, ich muss mich abwenden von der Welt, oder der Begriff die Welt, der ja eigentlich in der klassischen Askese ja sehr negativ besetzt ist, würden Sie sagen, dass man das so ist, oder fällt man dann relativ schnell in eine Art Verdacht, das ist fundamentalistisch oder sowas, wenn man das noch versteht im Sinne der klassischen Moraltheologie und Askese?
Also heutzutage ist das Problem, dass man versucht, die Weltlichkeit in die Kirche hineinzutragen und über diese pastorale Revolution zu legitimieren. Und wenn Leute, die einen sehr konservativen Sinn haben und eine dogmatische Auslegung des Lehramts ernst nehmen und den Wahrheitsbegriff auch im streng christlichen Sinne begreifen, dann sind diese Leute eher in der Minderheit und müssen sich rechtfertigen gegenüber den Kräften, die eher progressistisch versuchen, diese neuen Elemente der pastoralen Revolution zu implementieren in der katholischen Kirche.
Ja, weil im Buch, ich habe im Inhaltsverzeichnis, habe ich ein bisschen geblättert, da werden ja auch Gegensätze aufgebaut. Also zum Beispiel Lehre versus Pastoral, ja, oder Gerechtigkeit versus Barmherziger. Das heißt, im Grunde wird in dieser pastoralen Revolution gesagt, wenn ich zu stark auf Lehramt setze, wir reden immer im Kontext der katholischen Kirche, wo das Lehramt natürlich eine sehr große Rolle spielt und die auch sehr fixiert ist, sehr, sehr definiert ist. Und da sagt man, okay, wenn ich zu stark das Lehramt betone, dann habe ich Schwierigkeiten in der Pastoral, was ja eigentlich nicht ist, oder zumindest nicht im Sinne des Lehramtes. Denn das Lehramt ist ja an sich eine Erläuterung einer Wahrheit, und die Pastoral kann ja normalerweise ja nur sein, die Vermittlung dieser Wahrheit. Aber ja, So kommt das rüber. Wie ist das? Das heißt, reden wir hier, deshalb nachhake ich nach, reden wir hier über psychologische Bereiche, über eine psychologische Ebene, oder tatsächlich sind wir auch schon bei den Begriffen so weit, dass diese eine andere Bedeutung bekommen, so dass dieser Gegensatz überhaupt entstehen kann?
Also ich würde da eher das Prozesshafte betonen. Wir sind im Bereich, dass wir uns unter Umständen dahin bewegen, von dieser psychologischen Ebene dahin, dass dann irgendwann auch diese Begriffe akzeptiert werden. Aber das Problem besteht ja auch darin, dass so etwas wie eine Verwirrung entsteht. Und die kann natürlich auch aufbauen, dass viele Leute mit Wahrheit dann nichts mehr anfangen können, wegen eines moralischen Relativismus, der aus der Welt, aus dem säkularen Bereich sozusagen rüberschwappt und dem sich die Gläubigen dann auch stellen und häufig, wie soll ich sagen, dass auch das schon verwirrend ist. Und die kirchlichen Hirten reagieren darauf, dass sie das versuchen, auch eben in diesem Sinne der Verhäutigung der Kirche, dieses Aggiornamento, zu übernehmen.
Sie haben ja vorhin Hegel zitiert. Ne? Ja. Und da fällt mir sofort ein, Dialektik. Das heißt, es ist ja ein Modewort, ist ja das Wort Narrativ. Wenn man jetzt über irgendetwas erzählt, ja, sagt man immer das Narrativ. Das ist an sich, das gab es ja vor 10 Jahren, da hat kein Mensch gesagt, okay, wenn ich jetzt über die Koalitionsverhandlungen rede oder über die Debatte über den Klimawandel, da sagt ja kein Mensch, ja, das Narrativ, das gab es nicht. So, aber ich benutze nochmal dieses Modewort Narrativ. Würden Sie sagen, dass im Narrativ dieser Begriffe, das schon so gesetzt wird, dass das sozusagen positioniert wird in der öffentlichen Agenda, in der Diskussion, in der Debatte, so, dass dann praktisch dann diese Begriffe so kollidieren, dass dann in einer Art, oder dass die Absicht, dass man das, die Absicht ist, in einer Art dialektischen Kampf, dass sich eben sozusagen die neue Auffassung durchsetzt, was ja eigentlich gar nicht mal so Relativismus wäre, sondern das wäre ja tatsächlich eine Umwandlung innerhalb dieser Worthülse, ja, die dann sozusagen immer anders, worauf immer eine andere Ansicht projiziert wird. Verstehen Sie ein bisschen, was ich meine? Das heißt, im Grunde genommen, man sagte ja immer, Karl Rahner hätte das Zweite Vatikanische Konzil verhegelt. Ja, das heißt, im Grunde genommen hätten wir es mit so einer Situation, das heißt, dass wir eigentlich eine Hegelianisierung der theologischen Debatte, dass wir es damit zu tun haben. Könnte man das so beschreiben?
Das ist zum Teil mit Sicherheit so, vor allen Dingen, wenn man auf einflussreiche Kardinäle wie Kardinal Kaspar zu sprechen kommt, die genau das versuchen, in der Kirche durchzusetzen. Und wo Sie die Medien erwähnen, es ist halt so, dass die Medien dann versuchen zuzuspitzen und dadurch werden eben auch Differenzierungen unter den Tisch fallen gelassen. Und man nimmt die Kirche nach außen hin eben nur noch als eine Institution der Barmherzigkeit beispielsweise wahr. Nur ist es so, dass die Gläubigen auch durch diesen Säkularisierungsprozess nicht mehr unterscheiden können, Barmherzigkeit und Mitleid und wie ist das einzuordnen in den kirchlichen Kontext. Das wird sozusagen ad absolutum gesetzt und darüber kann man dann eben eine völlig neue Theologie durch die Hintertür etablieren.
Auch. Okay, wer ein bisschen, ich bin selber in Südamerika aufgewachsen und zwar in Chile. So, das ist in den 60er Jahren, das heißt, alles kommt dort etwas später an, also inzwischen nicht mehr wegen des Internets. Das heißt aber früher, ich habe das nicht so erlebt. Also meine religiöse sozusagen Sozialisierung geschah nicht. Es war ganz klar, wie man sich zu verhalten hat, was alles ist und so weiter. Was bedeutet dies, was bedeutet jenes etc. So. Okay, und das würde mich interessieren. Wenn Sie sagen, okay, wir haben eigentlich die Begriffe, die Sie ja inzwischen sehr viele genannt haben, Barmherzigkeit, Pastoral, Begleitung etc. etc. Und die sind in einem ständigen Wandel. Wo würden Sie eigentlich den Anfang setzen? Was ist die Matrix? Oder gibt es eine Matrix, mit der wir diesen Prozess verstehen können, so dass wir sagen, aha, das ist sozusagen der Plan, da hat es seinen Ursprung genommen. Wo würden Sie eigentlich sozusagen die Genesis von dieser ganzen, von diesem Phänomen festlegen?
Also man könnte sagen, einmal ist das Zweite Vatikanische Konzil ein Ursprungsort dieser Ideen. Man kann aber auch gerne noch weiter zurückgehen. Nur hier im Zweiten Vatikanum war ja die Idee der Verhäutigung sehr wichtig, dieses Aggiornamento, dass man versuchte, dieses Gefühl, was in der Kirche vorherrschte, aus dem Ghetto herauszukommen und auf die Welt zuzugehen. Nur haben sich die Kräfte, die das vor allen Dingen vorangetrieben haben, verselbstständigt, so ist mein Eindruck, und betreiben das dann sehr radikal weiter und kommen dann eben, und dann hat man den Eindruck, dass genau das sich vollzieht, was eben Guido Vignelli beschreibt in dieser Pastoralen Revolution.
Also im Grunde genommen, was Sie jetzt verteidigen, ist die These von Kardinal Ratzinger. Das heißt, es gab das Konzil an sich, aber es gab auch das Konzil der Medien. Das heißt, im Grunde genommen haben die Medien dann eigentlich das, was im Konzil passiert ist, und die haben dann sozusagen die ganze, ja, das Narrativ des Konzils dann sozusagen übernommen, und da hat sich das Ganze verselbstständigt, und die eigentlichen Theologen, die Kirche, hat sozusagen, ihr wurde das Zepter von der Hand genommen. Kann man das so beschreiben?
Das kann man so sagen, aber es gab natürlich auch in der Kirche selber Kräfte, die das proaktiv vorangetrieben haben.
Ja, okay, ich meine, wir sind ja eine sehr intime Gruppe geworden von Zuhörern, weil ich gebe zu, das Thema ist auch nicht ganz einfach, ist ein bisschen ein sperriges Thema, aber ich habe hier noch einige Fragen, aber dadurch, dass wir eine Runde, und ich sehe, dass die Herren und die Damen auch wirklich sehr interessiert sind, vielleicht haben Sie ja Fragen, weil Sie haben ja sehr viel genickt, möchten Sie eine Frage stellen oder einen Kommentar dazu, weil wir hätten jetzt die Zeit dazu.
Ja.
Die Frage wäre ganz einfach, sozusagen, wenn man sich was wünschen dürfte, was wäre die Reaktion, die jetzt erfolgen müsste nach diesen über 50 Jahren Aggiornamento und Anpassung und Verweltlichung? Was würden Sie persönlich sagen, wenn ich mir das wünschen könnte, das müsste jetzt passieren, damit eine tatsächliche pastorale Revolution zu dem Zweck kommt, zu dem sie ursprünglich ja ausgelöst wurde mit dem Zweiten Vatikanum?
Ja, also vielleicht die Idee, aus dem Ghetto auszubrechen, ist ja nun vielleicht gar nicht so schlecht, aber ich glaube, man muss sehen, dass man seine Ideen und auch die Wahrheit der katholischen Kirche selbstbewusster verteidigen muss, anstatt sich auf dem Markt der Religion, sage ich jetzt mal etwas salopp neoliberal, versucht anzupassen an die anderen, wie zum Beispiel durch den Ökumene-Prozess. Da sind beispielsweise das Abendmahl und die Eucharistie immer ununterscheidbarer geworden. Aber das gilt auch im Hinblick eben auf das Weltliche, was man immer mehr hineinlässt. Und das macht die katholische Kirche unattraktiver für viele Gläubige, weil sie nicht mehr unterscheidbar ist. Und gerade heutzutage, wo uns das Säkulare auch mehr und mehr zu erdrücken scheint und wir zwar materiell alles zu haben scheinen, aber die seelische Not uns der Wohlfahrtsstaat nicht lindern kann, sind wir natürlich eher auf der Suche nach einer katholischen Kirche, die das Feuer der Mission hat, die genau weiß, was das Dogma der Wahrheit ist. Darauf muss meines Erachtens mehr Wert gelegt werden, und das muss auch durch Priester und Bischöfe verkörpert werden, die bereit sind, dafür zu kämpfen und auch bereit sind, Opfer einzugehen, auch im Hinblick darauf, dass sie vielleicht medial verurteilt werden. So, ich sage auch mal, dieser Märtyrergedanke, dann sich sozusagen, dass das wieder mehr in den, dass das symbolisch auch eben von Kirchenvertretern dargestellt wird. Derjenige, der das Vorwort hier geschrieben hat, das ist Weihbischof Schneider aus Astana. Er ist so ein Mann, der weiß, wovon er redet und der in der Sowjetunion aufgewachsen ist unter Repressalien und der mutig diesen Kurs vertritt. Aber schauen Sie sich im deutschen Episkopat um. Das sieht dann schon wieder anders aus. Also so etwa würde ich das jetzt kurz beschreiben. Und dahingehend müsste dann eben eine pastorale Revolution umgeleitet werden oder an bestimmten Stellen muss man Flöcke setzen im Hinblick auf die Wahrheit.
Weitere Fragen? Sie, die Dame vielleicht? Oder Sie?
Ja? Ups. Sie haben ja gerade den Unterschied zwischen katholischer und evangelischer Kirche Entschuldigung. Sie haben ja den Gegensatz zwischen katholischer und evangelischer Kirche dargestellt. Ja. Mich würde fragen, die Abtrennung oder auch Zusammenarbeit mit dem Islam, wie sehen Sie den? Gerade der politische Islam kennt ja keine Trennung zwischen Staat und Kirche, beziehungsweise Staat und Moschee. Ja. Wie sehen Sie da gegenwärtig die Entwicklung der katholischen Kirche und wo denken Sie, müsste vielleicht der Prozess eher hingehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das Problem des Islam besteht ja darin, dass er durch die Scharia auch in den weltlichen Bereich eingreift und der Katholizismus hier etwas, wie soll ich sagen, auch durch das Konstrukt der Person, ja, vor allen Dingen in Jesus Christus und seiner Menschwerdung und dem Begriff der Schuld, der sich auch daran knüpft, wie soll ich sagen, ein Freiheitsraum geschaffen hat, auch für die Gesellschaft, wo man nur dann bedingt eingreift. Also auf diesem Humus ist ja auch überhaupt erst die moderne liberale Gesellschaft entstanden. Gut, man könnte natürlich sagen, auch durch die Reformation. Aber wenn wir darauf zurückkommen, auf das Katholische, denke ich, ist das recht wichtig, dass eben der Schuldbegriff das Individuelle betont, auch das Personensein. Und diese Dinge im Islam praktisch nicht vorhanden sind, weil alles genau bis ins Kleinste geregelt ist, wie man sich zu verhalten hat, auch im Privatbereich durch die Scharia. Also das ist für mich ein großer Unterschied. Und ja gut, jetzt fragen Sie, wie ist darauf zu reagieren in der Kirche? In gewisserlei Hinsicht, finde ich, könnte sich die Kirche auch... Also da, ich meine, was faszinierend ist am Islam, dass sie sich sehr stark am Dogma halten und an der Wahrheit. Aber das Problem ist natürlich, es gibt keine moralische Autorität mehr, die das auch die Auswüchse sanktionieren könnte. Ja? Die Autorität haben wir im Katholizismus, den Papst. Aber was im Katholizismus das Problem ist, dass diese Moral des moralischen Relativismus eben eingedrungen ist in den Kirchenkörper und ihn sozusagen infiziert hat und man das nicht beherzt genug bekämpft. Und das müsste man eigentlich machen. Nur sehen Sie, Gewaltanwendung, das ist natürlich für die katholische Kirche etwas, was man ausschließen muss. Ja? Also das steht nicht zur Disposition. Also ich finde, es ist eine sehr schwierige Frage, also das zu beantworten. Man begibt sich ja auch auf Glatteis davon ab. Ja, ich hoffe, dass...
So, wir haben noch ein paar Minuten. Wir sind jetzt bei den Fragen. Vielleicht die Dame, möchten Sie was stellen? Oder da hinten jemand? Ich mache eine ganz dann mache ich eine ganz...
Abschlussbemerkung.
Eine provokante Frage. Dass das so sein könnte. Sie haben ja sehr viel gesagt über Relativismus, dass sich diese Begriffe ändern. So. Kann es sein, dass der moderne Mensch schlichtweg nicht mehr fähig ist, die Wahrheit zu hören, oder er will sie nicht mehr hören, und deshalb können solche theologischen Konzepte überhaupt Ausbreitung finden?
Der moderne Mensch ist per se verwirrt, sonst wäre er nicht modern.
So, das ist eine klare Antwort auf eine klare Frage. Herr Großbölding steht noch zur Verfügung, und zwar genau hinten, also da hinten, der DVCK e.V., das ist der Stand A303, das ist dieses Buch, also das ist dasselbe. Wir haben einige Exemplare sozusagen außerhalb des kommerziellen Handels. Sie können das dann gegen eine kleine Spende erwerben, wenn Sie Ihnen das interessiert. Wie gesagt, es ist eine Übersetzung aus dem Italienischen. Guido Vignelli ist eigentlich vom Beruf aus ist der Philosoph. Ja, und ich glaube, es ist ja wirklich ein sehr interessantes und sehr aktuelles Thema über ein sehr, aber natürlich auch ein sehr schwieriges Thema und auch recht intellektuell, ne, aber nicht deshalb weniger wichtig und aktuell. Vielen Dank für das Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.